SWR 2 zur Person.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Maurer. Ich freue mich sehr, heute eine wunderbare Sängerin zu Gast zu haben. Sie ist eine der, wenn nicht die gefragteste lyrisch-dramatische Sopranistin der Welt, Kammersängerin Camilla Nylund. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bevor wir uns unterhalten, dachte ich mir, gibt's zur Einstimmung ein bisschen Musik. Sie selbst haben es gute Laune-Musik genannt. Das Präludium aus Holbergs Zeit, Suite Opus 40 von Edvard Grieg. Warum macht gerade das so gute Laune?
Es sind einfach die Streicher zusammen mit den Harmonien, die einfach gute Laune verbreiten. Ich habe das Gefühl, ich will da raus in die Natur, raus aus dem Bett springen und was erleben und mich freuen. Und es ist für mich als Finnin ist man natürlich nicht so, also als schwedisch sprechende Finnin, ist man natürlich nicht so weit weg vom Norwegen. Und ich mag die norwegische Sprache auch und ich mag auch die Leute dort, die sind sehr naturverbunden. Die müssen immer auf Tour gehen, also die müssen immer wandern, spazieren und ja, macht doch gute Laune, wenn man in der Natur ist.
Präludium, der erste Satz aus Edvard Griegs Suite Opus 40 im alten Stil aus Holbergs Zeit. Gespielt hat das Symphonieorchester Malmö, Leitung Bjarte Engeset. Von einem schwedischen Orchester zu einer finnischen Sängerin, Frau Kammersängerin Camilla Nylund. Der Titel Kammersängerin wurde Ihnen ja bereits zweimal verliehen, einmal in Dresden und letzten Sommer von der Wiener Staatsoper. Gratulation an dieser Stelle noch einmal. Ich habe gelesen, der Weg war ja quasi vorgezeichnet, denn Sie haben schon als Kind immer gern gesungen. Stimmt das?
Ja, also ich habe als kleines Mädchen immer gesungen. Meine Mutter hat wirklich gesagt, ich konnte singen, bevor ich eigentlich richtig sprechen konnte. Und Musik war immer ein Teil, auch von meiner Kindheit. Ich habe in der Sonntagsschule, in der Kirche gesungen. Ich habe zu Hause gesungen mit meiner Mutter, alle möglichen Schlager. Ich habe mit meiner Großmutter gesungen. Also es war ein wichtiges Ausdrucksmittel für mich. Und später habe ich natürlich es mir nicht erträumen können, dass ich das wirklich schaffe auf einer internationalen Opernbühne. Ich komme wirklich aus dem Land, oder wie sagt man, aus einem Landleben. Also ich bin in einer Kleinstadt geboren, in Vasa. Es gibt sogar einen Opernverein, also einmal im Jahr wird auch Oper aufgeführt. Aber wir sind dann aufs Land gezogen, 12 Kilometer weg. Und da war natürlich Oper, klassische Musik, war sehr, sehr weit weg. Aber dieser Berufswunsch ist dann eigentlich mit 12 schon, also ich hatte mich beschäftigt mit klassischer Musik. Ich habe verschiedene Instrumente gespielt, Klavier, Querflöte. Ich habe in einem Blasorchester gespielt, Blockflöte, auch in verschiedenen Variationen, Altflöte, Sopran, Piccolo. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr mit Musik beschäftigt. Und wir hatten sehr gute Musiklehrer in den Schulen. Und irgendwann, weil ich gemerkt habe, dass die Stimme sehr wichtig ist, war mein Wunsch, Gesangsunterricht zu nehmen. Und wir sind dann sehr früh mal in das Konservatorium oder es war ein Musikinstitut in Vasa, also eher so wie eine Musikschule. Und da hat man uns gesagt, nein, also 12, das ist viel zu früh, kommen Sie zurück, wenn Sie 14 sind. Und dann sind wir mit 14, bin ich mit meiner Mutter wieder hin und dann wurde ich aufgenommen und habe dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen.
Sie haben aber studiert, wenn ich hier kurz unterbrechen darf, nicht in Finnland, sondern in Österreich, interessanterweise.
Weil natürlich der Weg dann ganz anders war. Also ich habe Abitur gemacht in Finnland und wollte dann natürlich, so wie die meisten finnischen Künstler, an die Sibelius-Akademie nach Helsinki und dort studieren, aber ich wurde nicht aufgenommen und war dann wirklich am Boden zerstört. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Alle sagen, ich habe ein tolles Material, ich habe eine gute Stimme. Warum haben die das nicht gehört? Warum wollen die mich nicht ausbilden? Und dann hat man nur gemeint, na ja, sie soll halt noch ein bisschen weiter am Konservatorium oder so studieren und dann nächstes Jahr nochmal versuchen. Aber das kam mir überhaupt nicht oder kam nicht für mich in Frage. Und ich hatte einen Plan B. Ich hatte mich angemeldet für Musikwissenschaft und habe das dann in Turku an der Oboakademie studiert und habe dann Gesangsunterricht auch genommen am Konservatorium in Turku. Ja, und dann kam ich nach Österreich. Ich war mit 16 schon in Wien und habe hier einen privaten Gesangskurs absolviert. Und die Professorin damals, die sagte dann zu mir, also nächsten Sommer ist sie in Salzburg bei der Sommerakademie, wollen Sie nicht nach Salzburg kommen? Und dann habe ich mich da angemeldet und so bin ich nach Salzburg gekommen. Aber natürlich wusste ich noch nicht, dass es klappen würde, dass ich dann auch irgendwann dort studieren würde am Mozarteum.
An dieser Stelle vielleicht etwas Musik. Eine Aufnahme mit Camilla Nylund, Franz Schuberts An die Musik, orchestriert von Max Reger. Schubert-Lied orchestriert von Max Reger an die Musik, Deutschverzeichnis Nummer 547, Opus 88, Nummer 4. Werner Andreas Albert dirigierte die Radiophilharmonie Hannover des NDR. Camilla Nylund war die Solistin und sie sitzt mir für die heutige Sendung zur Person, auch in Person, gegenüber. Vor dem Stück haben sie uns erzählt, dass sie in Salzburg am Mozarteum studiert haben. Aber was mich interessieren würde, was haben eigentlich die Eltern gesagt zu ihrem Berufswunsch Sängerin?
Also Gott sei Dank, das habe ich immer auch wieder betont, die haben es komischerweise nie in Frage gestellt. Jetzt habe ich eine Tochter, die ist 19 und sie studiert jetzt auch Gesang. Also es war von ihrer Seite kam auch überhaupt keinen anderen Beruf in Frage. Ja, was soll man denn sagen? Es ist einfach eine Berufung, denke ich, Sänger zu sein oder Musiker oder auch Arzt oder Krankenschwester. Man muss natürlich auch dafür eine Begabung haben, das ist klar. Aber ich rechne es meinen Eltern sehr, sehr hoch an, dass die nie gesagt haben, lern doch erst was Gescheites oder einen richtigen Beruf und dann kannst du ja Gesang auch noch machen. Nein, das, so war es nicht. Und ich wollte natürlich auch nicht meinen Eltern enttäuschen. Also ich habe mir schon auch ins Zeug gelegt, aber es ist wirklich auch ein Glücksspiel, dass man es schafft, dass man wirklich den richtigen Lehrer findet, der dann deine Stimme so ausbilden kann, dass man für die verschiedenen Rollen, also ich meine, das ist ja auch ein Gesamtpaket, muss ja irgendwie auch stimmen.
Sie haben sich aber nicht nur ins Zeug gelegt, Sie haben es auch geschafft. Bereits während Ihrer Studienzeit in Salzburg haben Sie die ersten Preise eingeheimst, unter anderem die Lilli-Lehmann-Medaille des Mozarteums. 7 Jahre haben Sie dort studiert. 1997, habe ich gelesen, wurden Sie an die Niedersächsische Staatsoper Hannover geholt. Können Sie sich noch an Ihre ersten Einsätze, an Ihre ersten Rollen erinnern?
Ja, kann ich mich. Schon im letzten Studienjahr bekam ich das Angebot, dort vorzusingen in Hannover. Und das Witzige war, dass meine Gesangslehrerin, die Frau Illesch, die jetzt leider gestorben ist, eine Ungarin, ihr letztes Engagement war in Hannover. Und ich bekam von der Agentur, bei der ich damals war, in München, das Angebot, ich sollte doch in Hannover vorsingen. Und dann habe ich schon ein bisschen so ein gutes Gefühl gehabt, also das könnte doch was sein, weil ich hatte vorher schon einige Vorsingen absolviert, die nicht so glücklich gelaufen waren. Und ich bin dann nach Hannover, habe dann einige Sachen vorsingen und da kam das Angebot, ich sollte doch eine Probevorstellung würden die mir anbieten, um zu sehen, wie ich halt auf der Bühne bin. Und das sollte die erste Rheintochter in Rheingold sein. Und dann kam ich zurück nach Salzburg und habe das meiner Lehrerin erzählt und sie sagte, kommt gar nicht in Frage, Sie sind doch keine Rheintochter, das singen doch Koloratursopranistinnen oder leichte Sopranistinnen. Nein, sagen Sie nein. Dann habe ich nein gesagt, die Agentur hat natürlich ein bisschen komisch reagiert und ich dachte, jetzt höre ich nichts mehr von Hannover. Aber dann kam noch eine Anfrage, ich soll doch nochmal nach Hannover kommen und nochmal vorsingen. Dann habe ich nochmal vorgesungen dort, habe ein bisschen andere Sachen vorbereitet und dann haben die gesagt, also wir könnten auch Ihnen anbieten, Sie sollen eine Probevorstellung machen von Michaela in Carmen. Im Januar 1995 war das. Und das war aber eine ganz alte Produktion auf Deutsch. Und da war meine Lehrerin aber sehr, das hat ihr besser gefallen. Das fand sie ganz gut, dass ich da mich als Michaela präsentiere. Und das Witzige war, mein Don José damals hatte schon mit meiner Lehrerin gesungen. Also das war wirklich so, wie man sich das vorstellt, in einem Repertoirehaus mit großem Repertoire. Ja, es ist gut gegangen. Ich habe, also eine Woche hatte ich Zeit, mich darauf vorzubereiten dort. Also ich hatte Proben mit dem Dirigenten, ich hatte szenische Proben. Und schon in der Pause kam der Intendant damals, der Hans-Peter Lehmann, und hat mir einen 3-Jahres-Vertrag angeboten. Und dann habe ich dann später überlegt, was soll ich machen? Also ich habe natürlich gleich gesagt, ich komme nach Hannover, aber ich habe dann für 2 Jahre unterschrieben. Und so fing das an, mit Michaela in Carmen auf Deutsch. Und dann bin ich nach Hannover gezogen. Im Herbst fing das dann an und meine erste Rolle sollte Antonia in Hoffmanns Erzählung sein, auch auf Deutsch. Und dann war das aber so, dass es eine Wiederaufnahme von Fledermaus gab und es gab immer eine A- und B-Besetzung. Also Hannover hatte damals ein sehr großes Ensemble und haben wirklich auch ein riesen Repertoire gehabt. Und die eine Sängerin, die B-Besetzung, ist dann drauf gekommen, nein, sie mag die Rosalinde gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann die Rosalinde singen, weil ich immer gern den Czardas gesungen hatte. Und dann war ich plötzlich als Rosalinde besetzt. Aber ich habe Blut geschwitzt, weil es war natürlich irrsinnig schwer. Man kommt von der Hochschule, man muss plötzlich lustig sein, einfach eine große Diva und die Dialoge sprechen. Also es war eine große Prüfung für mich.
Aber Sie haben die Prüfung bestanden.
Ich habe die Prüfung bestanden und das Witzige war nachher auch noch, da habe ich natürlich dann auch Antonia gesungen und auch die Voglinde, also die erste Rheintochter in Rheingold und auch in Götterdämmerung.
Die Opern von Richard Wagner haben Sie auch weiter begleitet. Wir hören dazu ein Stück aus Richard Wagners Walküre, die Erzählung der Sieglinde. Camilla Nylund mit der Erzählung der Sieglinde aus Richard Wagners Walküre. Begleitet hat das Tampere Philharmonic Orchestra, Leitung Hannu Lintu. Camilla Nylund, Sie sind zweifelsohne eine der gefragtesten lyrisch-dramatischen Sopranistinnen der Welt. Doch eigentlich, so habe ich jedenfalls gelesen, wollten Sie ursprünglich ja Popsängerin werden. Stimmt das?
Ja, also ich habe sehr, sehr gern Popmusik gesungen. Und das war natürlich ein großer Wunsch. Ich habe auch Musical gemacht, auch in der Schule. Aber irgendwie ist dieser Wunsch dann gekommen, um die Stimme auszubilden. Und ich habe dann verschiedene Platten gekauft. Aber das Witzige war, ich habe damals, wo ich als 16-Jährige in Wien war, habe ich gedacht, ich kaufe mir eine klassische Schallplatte. Ich war ein Riesenfan von der Barbra Streisand und konnte alle, also ganz viele Lieder von ihr auswendig und sie hatte nämlich eine klassische Platte aufgenommen, Classical Barbara. Und diese Platte habe ich in Wien gekauft und habe die rauf und runter gespielt. Und für mich war das damals irgendwie so klassischer Gesang. Wenn ich die Platte jetzt heute anhöre, ist das natürlich was anderes. Aber da hat mir natürlich auch die Musik ist viel näher an mich gekommen. Und dann kam Mozart dazu. Ich habe dann Kathleen Battle und Barbara Hendricks entdeckt. Ja, und so kam dieser Wunsch, auch meine Stimme so auszubilden, dass ich auch hohe Töne singen kann.
Sie haben mal in einem Interview erzählt, dass ABBA eine Ihrer frühesten musikalischen Erfahrungen ist. Wie sehr am Herzen liegt Ihnen die Musik der schwedischen Popgruppe nach wie vor?
Ach, immer noch sehr am Herzen. Also ich liebe ABBA. Ich habe meine erste ABBA-Platte mit 9 bekommen und habe auch wirklich alle Lieder rauf und runter. Ich habe sogar, bevor ich in die Schule kam, glaube ich, war schon die Platte Arrival mit Money, Money, Money. Und ich habe bei der Hochzeit von der Cousine von meinem Vater mit einem Tanzband Money, Money, Money gesungen. Und ich konnte damals noch nicht richtig gut lesen. Und meine Mutter hat dann so mit Lautschrift das aufgeschrieben. Und und dann bin ich damit aufgetreten.
Heute singen Sie zwar andere Literatur, aber spielen können wir es ja trotzdem. Money, Money, Money von ABBA. Eine Musiknummer, die in dieser Sendung eher selten zu hören ist, aber waren das mit Money, Money, Money. Und ebenso bunt wie die heutige Musikauswahl ist auch das Repertoire meines Gegenübers, könnte man sagen, Frau Kammersängerin Camilla Nylund. Fast wäre sie Popsängerin geworden. Wieso dann aber der Wechsel zur Klassik? Was kann, unter Anführungszeichen, die Klassik, was der Pop nicht kann?
Also die Klassik kann natürlich viel, viel mehr. Und was mich natürlich auch sehr gereizt hat, dieses Gesamtkunstwerk. Also auf der Bühne zu stehen, Theater zu spielen. Da habe ich Blut geleckt als junges Mädchen, wo wir Musicals aufgeführt haben, Jesus Christ Superstar. Ich durfte die Maria Magdalena sein. Und später bin ich dann im Opernchor in Vasa, im Zigeunerbaron, in Porgy and Bess habe ich mitgemacht, ja, da habe ich wirklich Blut geleckt und gemerkt, dass mir das wirklich gefällt, auf der Bühne zu stehen und singen und auch Theater zu spielen.
Sie haben vorhin schon erwähnt, eine Ihrer ersten klassischen Schallplatten war eine mit Kathleen Battle. Was hat Sie an der US-amerikanischen Opernsängerin so begeistert?
Also die unglaubliche Höhe, die Leichtigkeit, also es gibt so eine Arie, diese Vorrei spiegarvi o Dio, das habe ich rauf und runter gehört. Meine Stimme ist nicht so hoch wie Ihre, ich bin ja keine Koloratursopranistin, aber das hat mich irrsinnig fasziniert damals.
Man könnte sagen, von Mozart bis zur Moderne haben Sie alles in der Kehle. Italienische, französische, russische und tschechische Rollen gehören ebenso zu Ihrem Repertoire wie Operettenpartien. Ihren ganz großen internationalen Durchbruch feierten Sie aber mit 3 ganz speziellen Partien. Der Elisabeth in Tannhäuser sowie den Titelpartien in Richard Strauss' Salome und Beethovens Fidelio. Was verbindet diese 3 Rollen oder sind das rein stimmtechnische Argumente, sag ich mal?
Also es war so, ich kam zu so einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, also so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ich habe sehr viel Mozart gesungen und eigentlich ist mein Werdegang sehr, sehr gut gelaufen. Also ich bin wirklich immer zu den Rollen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, sage ich. Ich habe nie irgendwelche Anfragen gestellt oder gesagt, ich möchte die und die und die Rolle machen, sondern die Rollen kamen immer auf mich zu. Also es ist einfach eigentlich unglaublich. Und ich hatte halt schon das Glück damals in Hannover, dass ich einiges auch ausprobieren konnte. Ich habe auch meine erste Straußrolle dort machen können, die Capriccio-Gräfin, und habe dann auch gemerkt, Strauß liegt mir irrsinnig gut in der Kehle. Ich habe auch meine ersten, natürlich Wagner-Partien, also im Ring, die ganzen kleinen Rollen. Dann habe ich später auch die Freier, Gudrune, aber auch die Eva in Meistersinger schon. Auch wenn ich gemerkt habe, dass die mir auch ein bisschen zu schwierig war, wo ich die jetzt wieder in meinem Repertoire sozusagen in Bayreuth wieder aufgenommen hatte. Ja, und viel Mozart natürlich. Und dann kam ich nach Dresden, 99, da habe ich mein erstes Kind gekriegt, 2000. Und dann war ich halt eine fest engagierte Sängerin in Dresden und so hätte das auch weitergehen können. Aber ich habe dann irgendwann entschieden, dass ich freischaffend werde. Und da musste man natürlich auch gucken, welche Rollen passen mir und welche sind gut, wie kann man auch sich international verkaufen. Aber ich habe eigentlich die meisten Vorstellungen nur in Dresden gesungen. Und ich wollte aber international durchstarten. Und ich habe gedacht, wieso darf ich nie in Wien singen, wieso darf ich nicht dort singen? Also es waren eher schon auch international, aber kleinere Häuser, also nicht die ganz großen. Und dann habe ich Agentur gewechselt. Ich bin dann 2003 zu einer anderen Agentur, wo ich jetzt auch noch bin. Und von denen kam gleich das Angebot, Leonore in Fidelio und auch die Salome. Und vorher hatte ich dann schon in Dresden debütiert als Elisabeth in Tannhäuser. Ich habe damals auch eine neue Lehrerin gefunden, mit der ich jetzt auch noch arbeite, weil ich wollte, dass meine Stimme, naja, ich sage nicht jetzt nicht größer wird, aber für diese Partien braucht man doch ein bisschen mehr vielleicht Durchschlagskraft und dass die Stimme wirklich fokussiert wird, dass ich ein bisschen mehr Power kriege in der Stimme. Und habe dann das Glück gehabt, dass die Frau Boas, die vorher in Berlin gewohnt hat, dann nach Dresden gezogen ist. Und dann bin ich zu ihr gegangen, habe auch mit ihr die Partien erarbeitet. Ja, und hatte das Glück, dass ich die Leonore war mit Anoncourt damals und kam im Fernsehen auf DVD aufgenommen. Und das war auch für Jonas Kaufmann damals eine sehr große Sache. Und das wurde halt sehr beachtet. Und dann natürlich dann später, ein halbes Jahr später, meine erste Salome in Köln. Und das hat dann auch die Türen für die größeren Häuser mir geöffnet. Da kam der Herr Holländer und hat mich gehört als Salome und hat gefragt, wollen Sie in Wien Salome singen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich möchte ich das. Und so kam ich nach Wien. 2005 war dann mein Debüt an der Staatsoper in Wien.
Und sind seitdem relativ häufig hier, Gott sei Dank.
Ich habe die Salome dann mehrere Jahre immer wieder gesungen und dann langsam kamen auch andere Rollen dazu. Und ja, jetzt bin ich österreichische Kammersängerin und fühle mich pudelwohl, wenn ich in Wien an der Staatsoper bin.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ja einen Ausschnitt aus der Salome spielen. Im Beethoven-Jahr 2020 muss es aber der Fidelio sein. Aufgenommen im Theater an der Wien im Jahr 2005. Camilla Nylund gibt die Leonore.
Oh!
Camilla Nylund als Leonore, Bertrand de Billy dirigierte das ORF Radiosinfonieorchester Wien. Frau Kammersängerin, Sie gelten vor allem als eine der Wagner- und Strauss-Interpretinnen ersten Ranges und Sie haben vorhin auch erzählt, es liegt Ihnen so gut in der Kehle. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Als einer, der vielleicht nichts mit Gesang zu tun hat, sind die Partien von Strauss und Wagner, sind die leichter, einfacher zu singen?
Also leichter würde ich nicht sagen, aber man muss so ein gewisses Gefühl dafür haben, ein Gespür. Also ich finde, Wagner ist nicht so leicht zu singen. Wagner ist schon sehr besonders, weil auch die Tessitura anders liegt als beim Strauss. Also beim Strauss sind die Sopranrollen wirklich unglaublich gut komponiert. Und schade, ich kann ihm nicht mehr fragen, warum er das so angelegt hat, wo er die Erfahrung hatte. Ob das seine Frau war oder die Sängerinnen, mit der er dann auch gearbeitet hat, die ihm dann auch Ratschläge oder Tipps gegeben hat. Aber es ist einfach, was mich reizt beim Strauss und auch sicher auch beim Wagner, ist diese junge Frauen, die noch nicht, also man muss einen gewissen Klang auch verkörpern und was natürlich in der Kaiserin irrsinnig reizvoll ist, weil ich finde, dass man auch eine Entwicklung macht als Figur. Wie klingt man am Anfang, wie klingt man am Ende des Aktes? Also da habe ich eine ziemlich wandelbare Stimme und das ist, viele sagen, ich habe eine sehr instrumentale Stimme, aber ich finde das nicht schlecht, weil ich kann natürlich sicher nicht dann andere Partien so gut singen, aber beim Strauss oder auch beim Wagner kann ich das, denke ich, mit meiner Stimme ziemlich gut verkörpern.
In Dresden und Wien wurden Sie jeweils zur Kammersängerin ernannt. Macht es eigentlich einen Unterschied, wo man eine Partie singt? Muss man sich, ich sage jetzt mal, an einem Haus wohlfühlen, um besser zu singen?
Also mittlerweile würde ich schon sagen, macht es schon einen Unterschied. Also zum Beispiel jetzt bei der Wiederaufnahme Frauen des Schatten haben wir wirklich auch hier in Wien gemerkt, mit Herrn Thielemann und mit den Wiener Philharmonikern, mit den anderen Sängern auf der Bühne, dass es, man hat dann keine Wünsche mehr offen. Also es ist dann einfach, es passt dann wirklich alles. Und wenn man dann ein volles Haus sieht mit einer wunderbaren Akustik, ein begeistertes Publikum, das ist dann einfach, ja, das ist dann unser Lohn eigentlich. Ich meine, wir kriegen auch bezahlt, wenn wir auf der Bühne stehen, aber es ist doch was Besonderes, wenn man sich auf einer Bühne oder in einem Haus wohlfühlt. Also es ist jetzt nicht nur die Leute, die Kollegen auf der Bühne, sondern auch die Kollegen hinter der Bühne, in der Maske, die Bühnenarbeiter, die Abendspielleiter, alles spielt auch mit. Und das ist das Besondere mit Wien, dass die Staatsoper so zentral ist hier in der Stadt und es ist einfach ganz normal, dass man in die Oper geht.
Sie haben die Wiener Staatsoper erwähnt, was wir den Zuhörerinnen und den Zuhörern noch nicht verraten haben. Wir sitzen für das Gespräch auch hier in der Wiener Staatsoper. Und in Wien, so denke ich jedenfalls, muss man natürlich auch Operette spielen. Wer hat die Liebe, die ins Herz gesenkt, das Duett So Chong Lisa aus der Operette Das Land des Lächelns von Franz Leha. Camilla Nylund und Piotr Betschauer haben gesungen, Ulf Schirmer leitete das Münchner Rundfunkorchester. Sie hören SWR 2 zur Person mit der finnischen Sopranistin Camilla Nylund. Frau Nylund, Sie kommen aus Finnland, wohnen mit Ihrer Familie in Dresden, singen auf der ganzen Welt. Haben Sie manchmal Heimweh nach Finnland?
Ja, und das wird schon, denke ich, wenn man älter wird, wird das wahrscheinlich immer mehr. Also ich denke, dass alle Finnen, die im Ausland leben, irgendwie sehr Heimat verbunden sind. Also wenn man in einer finnischen Familie zu Besuch ist, gibt es immer finnisches Porzellan. Es gibt finnische Getränke, finnische Köstlichkeiten. Gut, das gibt es in anderen Ländern auch, aber irgendwie sind die Finnen schon sehr, hängen schon sehr an ihre Heimat. Es ist natürlich auch ein bisschen mühsam, nach Finnland zu fahren. Also es ist nicht so, dass man so ins Auto steigt und dann ist man 5 Stunden oder 8 Stunden später dort. Nein, man muss auch eigentlich mit dem Schiff fahren. Gut, man kann auch mit dem Auto fahren, aber das ist ein riesiger Umweg natürlich.
Wenn Sie sagen, Heimat verbunden, wo ist Ihre Heimat? Wo fühlen Sie sich zu Hause, unter Anführungszeichen, heute?
Ja, also man wird schon ein bisschen vielleicht rastlos oder wurzellos, ist natürlich ein bisschen ein schlimmes Wort. Aber also ich fühle mich in Österreich sehr wohl. Dadurch, dass ich hier studiert habe, ist es immer so ein bisschen so ein Nachhausekommen. Ich mag die Sprache hier, den Dialekt und die Menschen und die Lebensart halt in Österreich. Aber jetzt habe ich in Deutschland so lange gewohnt, über 20 Jahre und zuerst dann in Hannover und jetzt schon sehr, sehr lange in Dresden und habe das auch schätzen gelernt. Aber Finnland ist natürlich schon, also meine Heimat, wo mein Herz natürlich sehr daran hängt.
Sie sind so viel auf der ganzen Welt unterwegs. Gibt es da vielleicht Tricks, um sich in einem fremden Land, in einer fremden Stadt schneller heimisch zu fühlen? Es gibt ja Sängerinnen und Sänger, die zum Beispiel nicht ins Hotel gehen, sondern nur in Mietwohnungen oder so.
Also ich versuche auch, wenn ich länger irgendwo bin, dann miete ich mir auch eine Wohnung und dann versucht man sich das dann so heimelig wie möglich zu machen. Man kauft vielleicht Blumen oder Kerzen oder, also die Finnen lieben auch so Kerzenständer und Kerzen. Ich habe den Fehler mal gemacht, wo ich das erste Mal auf Sizilien war, habe ich als Gastgeschenk Kerzenständer mitgenommen und da haben die Leute so ein bisschen geschaut, weil in Sizilien dann zündet man nur eine Kerze, wenn jemand gestorben ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt viel mit Kerzen. Aber das ist halt, in Finnland ist der Winter sehr lang und man möchte sich dann irgendwie so gemütlich machen. Und dann koche ich auch sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch, wenn ich Besuch kriege. Also wenn dann Freunde von mir aus Finnland oder aus Deutschland oder Österreich oder irgendwo anders mich dann besuchen. Früher sind meine Eltern sehr, sehr oft bei mir gewesen, wo die Kinder auch kleiner waren, habe ich die auch oft mitgehabt. Und manchmal schaffen wir das natürlich auch, dass meine Familie dann auch mitkommt. Jetzt, wenn die Kinder studieren oder in der Schule sind, ist das natürlich schwieriger geworden.
Wie war das, wenn ich fragen darf, für Sie am Beginn Ihrer Karriere, als die Kinder noch kleiner waren, gab es da das Gefühl vielleicht einmal, dass Sie sich einsam gefühlt haben? Ich stelle mir das vor, wenn man so 6 bis 8 Wochen in einem Hotel in einer Wohnung sitzt?
Es kommt immer wieder noch das Gefühl. Jetzt mittlerweile merke ich natürlich, dass die Kinder auch so ihr eigenes Leben haben. Ich meine, die werden auch langsam erwachsen. Aber früher habe ich oft sehr, sehr schlechtes Gewissen gehabt. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich meine älteste Tochter zu Hause ließ und ich eingesprungen bin. Ich glaube, das war in Köln als Pamina und das war wichtig für mich, dass ich einfach, ich dachte, ja, also ich muss das jetzt machen, auch wenn es nur eine Vorstellung war. Und ich bin dann am Flughafen gesessen und da war ein Kind, was so geweint hat oder so ein Baby und es hat mir so wehgetan, weil ich dachte, ja, das ist jetzt, was macht jetzt mein Kind zu Hause? Und oft war das dann, wo die dann größer wurden, wo die gesagt haben, musst du jetzt schon wieder weg und kannst du nicht was anderes machen oder einen anderen Beruf? Haben die ja dann so Beispiele gemacht. Mama, kannst du nicht Lehrer oder Polizist oder irgendwas, um dass ich dann halt zu Hause war? Aber vielleicht bin ich dann auch einerseits ein bisschen egoistisch. Also ich habe dann auch natürlich an mich gedacht auch. Also gut, erstens muss ich natürlich auch meine Familie ernähren, ich muss Geld verdienen und singen, das ist das, was ich am besten kann. Und ich kann nur singen oder gut in dem Beruf sein, wenn ich glücklich bin. Und ich bin glücklich, wenn ich auf der Bühne bin. Musik.
Ein seltsamer Vogel, Opus 95, ein Orchesterlied des finnischen Komponisten Selim Palmgren. Ulf Schirmer dirigierte das Münchner Rundfunkorchester, gesungen hat Camilla Nylund. Frau Kammersängerin, ich habe mir erlaubt, online Ihren Terminplan etwas durchzusehen. Vergangenes Wochenende haben Sie die letzte Rosenkavalier-Vorstellung an der Berliner Staatsoper unter den Linden gesungen. Jetzt im März geht es nach Paris, im April nach Salzburg, im Mai nach Wien, dazwischen nach New York und so weiter. Sie sind, Sie haben es auch erwähnt, verheiratet, haben zwei Kinder, Ihr Mann ist ebenfalls Sänger. Wie schafft man das als Businessfrau, sag ich mal, den Spagat zwischen Job und Familie?
Ja, also wie schafft man das? Also man fühlt sich natürlich immer irgendwie durch den Wind und man denkt, man schafft nichts richtig oder nichts gut genug. Es ist natürlich immer irgendwas, was einem treibt, dass man immer weitermacht. Also ich sage es auf jeden Fall, ich hätte es nie geschafft, diesen Spagat ohne meinen Mann. Also das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Also manchmal gerate ich ja jetzt schon in Panik, wenn mein Mann sagt, ja, aber wenn der dann auch was zu singen hat oder er muss irgendwo, dann denke ich, ja, wie sollen wir das jetzt machen? Oh Gott, dann bist du nicht da oder ich bin auch nicht da, wie kriegen wir das jetzt hin? Also es war für mich natürlich immer in dem Sinn, auch wenn es mir oft in der Seele wehgetan hat, dass ich wegfahren musste und die Familie zu Hause lassen musste, hatte ich trotzdem nie das Gefühl, jetzt geht es den Kindern nicht gut zu Hause. Also mein Mann hat immer versucht, mir ein gutes Gefühl zu geben. Also er hat immer gesagt, ach, das schaffen wir. Und also er ist mehr in dem Sinn positiv. Oder vielleicht hat er mir nicht immer gesagt, dass er sich vielleicht auch Sorgen macht oder so. Ich bin dann eher so eine Person, die dann gleich sagt, was mir nicht gefällt oder was mich Sorgen bereitet. Und er bleibt eher ein bisschen ruhig. Ich bin mehr impulsiv.
Wenn Ihre Familie in Dresden geblieben ist, haben Sie das Gefühl, so ein Opernensemble bietet eine Art Ersatzfamilie, zumindest auf Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt habe ich natürlich diese Opernfamilie nicht so lange gehabt, weil ich in Hannover 4 Jahre engagiert war und damals war ich ja auch noch nicht verheiratet. Gut, man hatte natürlich immer mit den gleichen Kollegen zu tun, weil Hannover damals nicht so viel mit Gästen gearbeitet hat. Und in Dresden waren wir auch schon eine Familie. Also es war für mich eine sehr spannende Zeit. Ich habe das erste Mal in Dresden 97 gesungen und debütiert als Figaro-Gräfin. Und dann kam das Angebot, dass ich dann in der folgenden Spielzeit als Gast Capriccio-Gräfin und verkaufte Braut singen durfte. Ich habe Dresden aber vorher schon mal besucht. Das war im Sommer 90. Da haben meine Eltern mich mit Auto abgeholt in Salzburg und wir sind über Tschechien und über Dresden nach Berlin und dann weiter hoch und sind dann mit dem Schiff nach Schweden gefahren und haben eine Nacht in Dresden übernachtet und ich fand das ganz furchtbar. Es war alles nur grau und hat komisch gerochen und das Hotel war auch ziemlich schlimm und ich habe mir damals nie denken können, dass ich jemals in Dresden wohnen würde. Also wenn jemand mir gesagt hätte, ja, du wirst an der Dresdner Semperoper, hätte ich gesagt, die haben einen Vogel. Und so komisch ist das Leben. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so mein Lebensmotto, dass alles hat so seinen Lauf und man kann das vielleicht ein bisschen selbst steuern, einige Sachen, also wie man so im Leben halt sich benimmt oder die Entscheidungen, die man trifft. Aber es ist auch vieles, was auf einem so zukommt. Also es ist eigentlich fantastisch, wie sich das auch für mich so entwickelt hat. Hätte ich mir nie erträumen können.
Dann passt das nächste Stück vielleicht ganz gut. Kathleen Battle mit der Arie der Zerlina.
Thank you.
Kathleen Battle als Zerlina in Mozarts Oper Don Giovanni mit der Arie V3 Carino. Das Metropolitan Opera Orchestra spielte unter James Levine. Sie hören zur Person mit Kammersängerin Camilla Nylund. Eine ihrer ersten Platten, wir haben schon kurz darüber gesprochen, war eine mit Kathleen Battle. Wenn Sie heute Aufnahmen, CDs hören oder in die Oper gehen, können Sie überhaupt Musik oder andere Sängerinnen und Sänger wertfrei hören? Oder schwingt da immer das analytische, das professionelle Ohr mit?
Also es gibt einige Sänger, wo ich einfach nur die Stimme genieße oder vielleicht das Stück. Aber klar, wenn man selbst in der Branche ist, dann hört man natürlich auch, ja, wie machen die das technisch oder wie interpretieren die das? Also es ist schon sehr, sehr schwierig. Also ich bin auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel Auto fahre oder auch wenn ich zu Hause in der Früh mich fertig mache oder entspanne oder so, dann höre ich eigentlich meistens Popmusik oder andere Musik. Oder vielleicht klassische Musik, aber ohne Gesang. Also für mich ist Gesang, klassische Musik, Operngesang oder so, ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden.
Apropos Arbeit, wenn ich hier kurz einhaken darf. 1995 haben Sie in Hannover begonnen, jetzt ist 2020. Haben Sie das Gefühl, der Opernbetrieb, der Job hat sich verändert in der Zeit?
Naja, ich kam von der Hochschule frisch nach Hannover und kam quasi aus einem geschützten Werkstatt raus ins Leben und habe natürlich auch meine Krisen gehabt. Also große stimmliche Krisen habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Gut, man war manchmal krank, hat die Stimme auch verloren durch Verkühlung oder Heiserkeit und so. Aber im Großen und Ganzen hatte ich einen sehr guten Grund, also dass ich eine gute Technik hatte, sonst wäre ich, denke ich, auch kaputt gegangen. Also das ist wirklich, wenn man denkt an die ganzen Aufgaben, die man da zu singen hat. Und man darf sich auch nicht verrückt machen, weil die eine Person sagt das, der eine Person sagt das. Also man wird ja auch die ganze Zeit kritisiert, aber es ist ein Prozess, wo du denken musst, es bringt dich immer weiter. Also du reifst auch mit den Aufgaben. Also wenn ich jetzt denke, mein Gott, was habe ich denn jetzt die letzten 20 Jahre gemacht, da kommt mir das überhaupt nicht so lange vor. Wenn man so in diesem Betrieb ist, ist man ein bisschen in so einem, naja, in so einem Laufrad ein bisschen, dass man immer weitermacht und immer, man muss ja immer lernen. Und manchmal ist es schon ganz gut, wenn man manchmal so innehält und dann denkt und auch sich freut, dass man das und das geschafft hat. Aber es muss trotzdem irgendwie eine gewisse, naja, Unzufriedenheit darf es nicht sein, aber es muss ein bisschen so eine treibende Kraft trotzdem bleiben, dass man denkt, ja, aber das möchte ich auch noch lernen und das möchte ich auch noch besser können. Das hört man ja oft selber nicht, aber das hört das Publikum oder die Leute, die einem nahesteht, dass die Stimme sich auch entwickelt oder dass man vielleicht heute die Rolle besser singen kann als vor 5 Jahren. So ist es einfach ein immer weiter.
Dennoch hört man immer öfter, dass sich der Job an sich verändert hat, die Anforderungen an die Sängerinnen und Sänger werden größer, es wird mehr gefordert, man hört, die Orchester werden immer lauter, angeblich Dirigenten wollen noch mehr Stimmen, noch lauter, noch länger, die Regisseure verlangen mehr. Gibt es das, dass Sie mal gesagt haben, nein, das mache ich jetzt einfach nicht?
Also ich habe immer versucht, das zu machen, was von mir verlangt wird, aber klar, man muss natürlich sich selbst auch schützen, also als junge Sängerin wäre das vielleicht nicht so leicht gewesen, aber ich merke mittlerweile, dass wenn man dann weiß, man ist schon so viele Jahre im Geschäft und man hat auch schon Erfolge gefeiert, dann wird man auch anders wahrgenommen, natürlich vom Regisseur und vom Dirigenten. Und da kann man auch, denke ich, auch mal sagen, na, also das würde ich jetzt anders sehen oder ich würde das anders ansetzen oder vielleicht in der Position kann ich jetzt nicht so gut singen, können wir das nicht anders machen oder hier atmen oder dort. Aber klar, es hat sich auf jeden Fall verändert, weil ich denke, vor längerer Zeit, wo ich auch als Sängerin angefangen habe, 95, da waren die meisten Kapellmeister, die hatten auch wirklich Klavier studiert, also einige waren vielleicht auch Geiger, aber die meisten hatten Klavier gelernt und hatten in einem kleineren Theater angefangen und hatten sich dann hochgearbeitet. Und bei den Regisseuren war das auch so, dass die wirklich auch vom Opernbetrieb kamen, dass die in kleineren Opernhäusern vielleicht als Assistent bei einem Opernregisseur. Heutzutage sieht das ganz anders aus. Heute kommen Quereinsteiger, die auch vielleicht nie was mit Oper zu tun gehabt haben und auch jetzt vielleicht schon eine Dirigentenausbildung, aber dann plötzlich dirigieren die Oper und wissen aber nicht, was das heißt, wie man mit der Stimme umgeht oder haben nicht so viel Erfahrung. Und genau das Gleiche ist es ja auch im Regietheater. Da kommen Leute, die kommen mit dem Reklamheft und können nicht Noten lesen und haben vielleicht Theater oder Film gemacht und jetzt plötzlich inszenieren die auch Oper. Und manchmal geht es ja auch gut. Also ich habe zum Beispiel damals, die erste Salome-Produktion war ja mit Katharina Thalbach und das war eine wunderbare Produktion, weil sie auch sehr musikalisch ist. Sie hat jetzt nicht immer die Noten irgendwie vor den Augen gehabt, aber sie hat die Musik gehört und hat gesagt, ja, hier müssen wir das machen und hier. Also, und für mich als Sänger ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn man Oper macht, dass man mit der Musik zusammen ist. Ist auch fürs Publikum, wenn man eine Geste oder man macht eine Bewegung oder einen Ausdruck oder so in einem besonderen musikalischen Höhepunkt oder einen Akkord oder das ist ja da wirklich toll. Aber in dem Sinn hat sich, also wenn ich jetzt auf Ihre Frage zurückkomme, hat sich das schon verändert. Und das ist alles sehr, sehr schnelllebig geworden. Also man muss als internationaler Sänger heute irrsinnig viel unterwegs sein. Reisen, das ist sehr anstrengend. Ja, und dann durch das Internet. Du wirst überall fotografiert. Du weißt nicht mal, dass jemand da mit einer Kamera steht und setzt das sofort ins Netz. Und da bleibt es auch. Also es ist schon schwieriger geworden, denke ich.
Ein Ausschnitt aus dem Quintett für Klavier- und Streichquartett in G-Moll von Jean Sibelius. Musiziert haben das Gabriele String Quartett und Pianist Anthony Goldstone. Vom Quintett wieder zum Solo. Die finnisch-lyrisch-dramatische Sopranistin, Kammersängerin Camilla Nylund ist in der heutigen Sendung zu Gast. 2008 haben sie in einer Produktion von Wagners Tannhäuser im Festspielhaus Baden-Baden die Elisabeth gesungen. Was sie nicht wissen, ich war damals im Chor mit dabei. Und was mir aufgefallen ist, sie waren irgendwie überhaupt nicht nervös. Ist das so bei Ihnen?
Ja, also ich bin schon selten nervös. Also ich fühle mich wohl auf der Bühne und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich war am Anfang von meiner Karriere schon nervöser oder damals, wo ich studiert habe. Das ist ein Prozess, den ich durchgemacht habe, die Nerven so in Schach zu halten, dass das nicht so viel zerstört, dass man dann nicht das prestieren kann, was man möchte.
Aber gibt es irgendetwas, das Sie noch nervös macht heute bei einer Produktion, bei einem Auftritt?
Ja, vielleicht, wenn ich die Rolle nicht gut genug kann oder ich fühle mich nicht wohl oder bin krank und muss trotzdem irgendwie singen. Also klar, gibt es schon. Oder ich merke, dass meine Kollegen nicht so gut drauf sind. Also man fühlt natürlich auch, wenn man auf der Bühne mit anderen Sängern zusammensteht.
Wie halten Sie sich diesen Stress oder diesen Druck, sage ich mal, vom Leib? Haben Sie da bestimmte Techniken?
Nein, also ich habe natürlich so ein bisschen, wenn man das jetzt ein Ritual nennt, also man singt sich ein und dann denkt man, wird schon schief gehen. Und wenn man in der Maske sitzt, wenn man Oper macht, ist das auch sehr entspannend. Wenn ich Konzert mache, schminke ich mich ja oft meistens selber. Also es sind so verschiedene Sachen, die da helfen. Also es hilft auch natürlich, rauszugehen in der Natur. Es hilft, Sport zu treiben, auch an dem Tag, wenn man Vorstellung hat, das hilft auch sehr, dass man dann ein bisschen mehr gelassen ist, wenn man so in die Oper kommt.
Gibt es einen Satz, einen Mutspruch vielleicht, den Sie sich selbst sagen, kurz bevor Sie hinausgehen?
Nein, aber ich denke jetzt nicht, dass ich super, super gläubig bin, aber ich bete auch zu Gott, bevor ich auf die Bühne gehe oder dass ich irgendwie so ein gutes Gefühl habe. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr kindlicher, wie soll ich sagen, Glaube, den ich auch habe. Also ich muss immer, bevor ich einschlafe, muss ich immer ein Gebet lesen. Das kommt immer von meiner Kindheit. Auch wenn ich jetzt nicht in einem totalen gottesgläubigen Elternhaus groß geworden bin. Aber das war irgendwie so ein gutes Gefühl. Da kann man gut einschlafen. Da sind die Gedanken auch irgendwo anders und dann schläft man auch gut ein. Und das habe ich versucht, meine Kinder auch weiterzugeben. Und das hilft auch, bevor man auf die Bühne geht, dass man einfach sagt, so, wenn jemand da ist, der mir jetzt Kraft geben kann, dann bitte.
Dann passt das nächste Stück auch ganz gut dazu. Ein Ausschnitt aus Rusalka von Antonín Dvořák, inklusive dem berühmten Lied »An den Mond«. Nylund als Rusalka in Antonín Dvořáks gleichnamiger Oper. Franz Welser-Möst dirigierte das Cleveland Orchestra. Der Wassermann am Beginn dieses Ausschnittes wurde von Alan Held gesungen. Es handelte sich dabei um einen Live-Mitschnitt von den Salzburger Festspielen aus dem Jahr 2008. Von Salzburg nun wieder nach Wien. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast, der Sopranistin Camilla Nylund, sitze ich hier in der Wiener Staatsoper. Darf man vor einer Vorstellung, vor einer Probe überhaupt Interviews geben?
Ja, also darf man. Klar, wenn man richtig müde ist, ist es natürlich nicht so gut. Aber jetzt musste ich nicht so viel dazwischen unterwegs sein und bin ja auch heute in Wien aufgewacht. Also da kann man auch ein bisschen vorher reden.
Sie sind ja Stimme, Solistin und Instrument in Personalunion, kann man sagen. Wir haben bereits über beruflichen Druck gesprochen. Gibt es das aber auch, dass das Privatleben vielleicht auf die Stimme schlägt?
Gut, wenn man viele Sorgen hat oder so. Also ich habe ja auch ein paar Schicksalsschläge auch erlebt. Und also ich kann mich erinnern, wo mein Vater sehr krank wurde und dann auch im Sterben lag. Ja, da muss man einfach trotzdem auf die Bühne gehen. Und das ist nicht sehr leicht. Oder meine Großmutter, wo sie gestorben war und ich konnte nicht zur Beerdigung. Ich musste an dem Tag, wo die Beerdigung war, musste ich die Rosalinda im Fledermaus singen. Also das ist, da denkt man ja, warum hat man eigentlich diesen Beruf gewählt? Aber das ist halt so. Einige gehen in die Oper, um einen schönen Abend zu verbringen und für uns ist das Arbeit, aber es ist trotzdem für mich auch schön. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Vorstellung habe oder Konzert, schalte ich dann auch ab. Also in dem Moment bin ich nicht mehr Camilla Nylund, sondern dann bin ich diese Person auf der Bühne und da vergisst man auch seine Probleme in dem Moment und dann genießt man einfach. Also man schlüpft rein in eine ganz andere Welt.
Jetzt sieht der Sängerberuf von außen immer so romantisch aus. Aber gibt es das vielleicht bei Ihnen, dass Sie in der Früh aufwachen und sich denken, uff, heute habe ich überhaupt keine Lust zu singen?
Ja, natürlich gibt es immer wieder. Also es gibt oft auch, ich sitze in der Maske oder ich muss zur Oper und ich sage zu meinem Mann, oh Gott, heute kann nicht jemand anderer für mich heute das machen. Aber das ist natürlich, wenn man freischaffender Sänger ist, es auch so, wenn du nicht singst, dann kriegst du auch kein Gehalt und das ist natürlich schon ein Ansporn. Also wenn man fest engagiert ist und man fühlt sich nicht so wohl, dann ist es, denke ich, leichter abzusagen als freischaffende Sänger.
Gibt es noch Rollen, wo Sie sagen, die würde ich wirklich gerne nochmal singen?
Ja, also es gibt sicher ganz viele Rollen. Es gibt natürlich Rollen, die ich wahrscheinlich nie singen werde. Und ich weiß ja auch nicht, wie lang meine Karriere sein wird. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre singen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Möglichkeit dann später habe, vielleicht in einem anderen Fach zu schlüpfen. Es gibt ja Sopranistinnen, die gehen dann nachher ins mehr ja, dramatisch, aber auch so ins Mezzo-Fach, vielleicht eine Herodias, vielleicht die böse, irgendwelche böse Rollen, weil ich bin ja immer eigentlich meistens lieb auf der Bühne. Ein junges Mädchen, die leiden muss und es wäre mal auch schön, mal richtig gemeint sein zu dürfen auf der Bühne.
Camilla Nylund mit dem Schlussgesang der Salome aus Richard Strauss' gleichnamiger Oper. Begleitet haben Hannu Lintu und das Tampere Philharmonic Orchestra. Und auch wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage muss ich aber noch stellen, Frau Kammersängerin, auch wenn davor alle Sängerinnen und Sänger Angst haben. Aber was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht Sängerin geworden wären?
Ja, was hätte ich dann gemacht? Ich hatte schon andere Berufswünsche auch. Also so wie meine Kinder das mal gesagt hatten, warum bist du nicht Polizistin geworden? Also Polizist hätte mich auch gereizt. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ins Kriminalkommissariat oder so. Also das hätte mich sehr gereizt. Ich liebe ja Krimis. Also ich gucke leidenschaftlich immer Krimis, überall wo ich bin. Und dann wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Also ich liebe Tiere, ich fühle mich auch wohl, wenn ich mit Tieren zu tun habe. Und, aber das ist halt in diesem Beruf auch wirklich schwierig. Also wenn ich jetzt, denke ich, irgendwo gewohnt hätte, wo ich einen Job gehabt hätte, wo ich immer zu Hause bin, hätte ich viele Hunde gehabt, vielleicht ein Pferd oder so. Aber das ist halt schwierig in diesem Sängerberuf.
Abschließend, was ist für Sie das Schönste am Beruf? Was das Schwerste, das Schlimmste vielleicht?
Also das Schönste am Beruf ist dieses Glücksgefühl, auf der Bühne zu stehen und einen Erfolg zu feiern oder wo man merkt, dass man eins ist mit Orchester und Dirigent oder wenn man mit einem tollen Partner auf der Bühne steht und man singt zusammen und man merkt, also die Stimmen harmonieren und man... Das kann man nicht beschreiben. Oder man kriegt Gänsehaut, wenn man irgendwo einen Moment in der Musik erlebt. Es gibt so verschiedene Rollen, wo man denkt, oh, jetzt kommt dieser Moment, jetzt kommt diese Stelle, oh, das liebe ich so. Und das Schlimmste ist natürlich, du kannst nicht singen. Also du bist krank, da bist du wie amputiert. Das ist die Hölle. Also das wünsche ich niemandem, das ist richtig schlimm.
Wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert. Kammersängerin Camilla Nylund war in der heutigen Sendung zur Person zu Gast. Danke Ihnen für das offene und sehr interessante Gespräch. Auch toi 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 für die weiteren Auftritte. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Camilla Nylund ist ab morgen Sonntag dreimal live in Folge in Deutschland zu erleben. Konzertant mit der Sächsischen Staatskapelle unter Christian Thielemann und mit Kollegen wie Stephen Gould oder Franz Grundheber stehen Arnold Schönbergs Gurre-Lieder auf dem Programm in der Semperoper Dresden. Zum Ausklang der heutigen Sendung hätte ich mir gedacht, ein ganz besonderes Stück, Sie haben es vorhin auch verraten, mit einer Ihrer Lieblingssängerinnen zur Person Barbara Streisand mit People. Auf Wiederhören sagen Andreas Maurer und Kammersängerin Camilla Nylund.
Auf Wiederhören und vielen Dank.
One very special person, a feeling deep in your soul, says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs peace.